Bist du schon einmal betrogen worden, über den Tisch gezogen worden, an der Nase herumgeführt worden? Nun, ich nehme an, das wurdest du schon mal. Ja, vielleicht fällt dir die letzte Begebenheit ein, wo das passiert ist. Und vielleicht ist es erst ein paar Tage her oder ein paar Jahre und es hat sich so gravierend eingebrannt in dein Denken. Nun, in der Regel neigen wir dazu zu denken, das sollte mir nicht passieren, weil ich kann abschätzen, ich kann einen Betrug prüfen. Ich merke es, wenn ich über den Tisch gezogen werde. Nun, meistens denken wir, wir merken einen Betrug. Aber wann ist der Betrug so richtig gut? Wenn wir es nicht merken. Nun, vor ein paar Jahren, schon viele Jahre her, ich glaube über 15 Jahre oder so, da wurde ich bei einem Verkauf von einem digitalen Gerät über den Tisch gezogen. Und der war richtig gut geplant. Ich hatte was verkauft über Kleinanzeigen und hatte mich mit dem Typen getroffen. Er hatte das Geld über PayPal schon überwiesen und er hat den Laptop entgegengenommen und ist weitergezogen. Alles war soweit gut. Bis ich ein paar Wochen später eine E-Mail bekomme, dass das Konto von dem, der mit PayPal bezahlt hatte, gehackt wurde und ich doch bitte den Betrag von 1400 Euro zurückerstatten soll. Und ich war empört und dachte, hey, ich habe ordnungsgemäß alles bezahlt, ich habe die Ware übergeben, alles gut. Nun, es war ein richtig gut durchdachter Betrug und ich hatte mit den Konsequenzen zu tun und musste das Geld zurückbezahlen, weil dessen Konto gehackt wurde. Ich hatte keinen Nachweis, dass ich die Ware irgendwie an jemanden übergeben habe, also war ich der Schuldige. Nun, das war ein richtig gut durchdachter Betrug. Wenn du über den Tisch gezogen wärst, wenn du betrogen wärst, was muss geschehen? Was geschieht danach? Du trägst die Konsequenzen. Und das ist, was wir uns heute anschauen werden im ersten Buch Mose. Nun, wir wenden uns wieder 1. Mose Kapitel 3 zu und wir werden heute sehen, wie die Menschheit, wie unsere Repräsentanten, Adam und Eva, wie sie über den Tisch gezogen wurden und was die Konsequenzen sind. Und die Konsequenzen sind, nun, manchmal sind es vielleicht nur ein paar Euro, manchmal geht es in eine drei- oder vierstellige Betrag. Die Konsequenzen und die Folgen in diesem Fall sind verheerend. Dieses Kapitel ist das wichtigste Kapitel der Bibel überhaupt, wenn es darum geht, unsere Welt zu verstehen. Wenn wir dieses Kapitel, 1. Mose 3, nicht verstehen, dann verstehen wir weder Gott, noch verstehen wir uns Menschen, noch verstehen wir unsere Welt. Und es wird uns in große Hoffnungslosigkeit hineinstürzen, wie das zum Beispiel bei einigen bekannten Männern geschehen ist, die dieses Kapitel nicht verstanden hatten. Einer von ihnen ist Charles Darwin. Bin überzeugt, jeder von euch kennt ihn. Darwin, er ist in einem liberalen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er begann zuerst Theologie zu studieren sogar. Das heißt, irgendwie war er ausgesetzt der Bibel. Er war religiös, aber er war nicht gerettet. Er hatte viele Wahrheiten so halb irgendwie mitbekommen und gehört, aber er hat sie nicht wirklich verstanden. Insbesondere dieses Kapitel hat er nicht verstanden. Charles und Emma Darwin, Emma war seine Frau, sie hatten insgesamt 10 Kinder. Und 3 von den 10 Kindern sind tragischerweise schon im Kindesalter gestorben. Und er hatte eine Tochter, sie hieß Annie. Und wegen ihrer sanften Art, was man nicht tun sollte, war sie sein Lieblingskind. Er hat sie geradezu vergöttert, seine Tochter. Nun kann man sich vorstellen, wenn ein Mädchen so richtig wirklich freundlich und sanftmütig ist und so, dann kann man das nachvollziehen. Und diese Annie, sie wurde im Lauf des Jahres 1850 kränklich. Und die Krankheit, die wurde trotz ärztlicher Bemühungen immer schlimmer. Und Annie starb kurz nach Ostern im Alter von 10 Jahren. Das hat Charles Darwin so erschüttert. Er war nicht einmal in der Lage, am Begräbnis der Tochter teilzunehmen. Und Annies Tod stürzte ihn in große Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Es zerstörte den letzten Rest von Darwins Glauben an ein gerechtes Universum. Nur nebenbei gesagt, es gibt kein gerechtes Universum. Später sagt Darwin selbst, diese Periode habe die Totenklage für sein Christentum geläutet. Das heißt, diese Zeit war die Totenklage des Christentums völlig zu verleugnen. Nun, er hat 1. Mose 3 nicht verstanden. Und es hatte gravierende Auswirkungen. Warum leben wir in einer kaputten Welt? Und dieses Kapitel gibt uns Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Warum ist die Welt heute, wie sie ist? Warum sind Menschen auf der Flucht vor Gott? Warum gibt es so viele Religionen? Also man könnte fast meinen, so viele wie Sand am Meer. Warum gibt es so viele Selbsthilfegruppen, Hilf dir selbst Ratgeber? Einfach, hier sind 5 Tipps zu einem guten Leben. Warum gehen Dinge kaputt? Warum gibt es einen Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau? Warum sind alle zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gefahr zu zerbrechen? Warum sind wir jeden Tag umgeben von Leid, von Schmerz, von Tränen und von Tod? Warum mühen wir uns ab? Von morgens bis abends, von jung bis alt. All diese Plagereien, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Warum muss überall Arbeit reingesteckt werden? Ein Professor, er pflegte seinen Studenten zu sagen, ich sage meinen Studenten oft, dass jeder, der an das grundlegend Gute dieser Welt glaubt, nie einen Garten oder ein Kind großgezogen hat. In einer guten Welt würden wir erwarten, dass gute Dinge geschehen, wenn die Umwelt sich selbst überlassen wird. Aber sowohl das Pflegen eines Gartens als auch das Erziehen eines Kindes erfordert unablässige Bemühungen, um die Auswirkungen des Sündenfalls zu überwinden. Ach, so gut formuliert. Ja, wir merken an allen Enden, dass wir in einem gefallenen Universum leben. Und dieses Kapitel erklärt, warum wir anstatt den Garten Eden zu genießen, den wir sehr gerne alle genießen würden, warum wir stattdessen uns durch den Urwald des Dschungels Tag ein und Tag aus durchschlagen müssen. Nun, das Universum war ursprünglich gut. Es war nicht nur gut, es war sehr gut. Der Garten Eden war das Vorzeigebeispiel von sämtlicher Landwirtschaft und Gartenkunst und Gartengestaltung. Nun, das Universum war sehr gut bis zu dem Tag, an dem Satan den Menschen ebenfalls zur Sünde, zur Rebellion gegen Gott verführt hat. Und 1. Mose 3, dieses Kapitel, das wir uns anschauen, es berichtet die Tragödie von dem verlorenen Paradies, in dem wir nicht mehr sind. Nun, letzten Sonntag hatten wir uns den Köder der Sünde angesehen. Wir hatten uns angesehen, dass die Schlange, von der hier in 1. Mose 3 berichtet wird, tatsächlich eine echte Schlange ist. Und gleichzeitig war sie nur ein Werkzeug. Hinter der Schlange steht die alte Schlange, wie Offenbarung es nennt, Satan, den Widersacher Gottes, den Drachen, der Teufel. Wir hatten uns letztes Mal angesehen, warum die Schlange ködert. Und zwar Jesus selbst, er lässt uns darüber nicht im Unklaren. Er sagt in Johannes 8,44, dass Satan ein Menschenmörder von Anfang an ist. Wie gut meint ein Menschenmörder es mit seiner Beute? Nun, nicht wirklich gut. Man kann ihm nicht vertrauen. Er schubst den Menschen die Klippe hinab in die Sünde, in sein Verderben, in den Krieg gegen Gott. Und dann haben wir uns das letzte Mal angesehen, wie Satan ködert. Er ist ein Meister der Tarnung. Er gibt seine Identität nicht preis. Er stellt Gottes Wort in Frage. Er verdreht Wahrheit und Lüge. Wir haben gesehen, letztes Mal von so vielen Worten waren über den Daumen gepeilt 98% wahr. Und nur ein kleiner Teil war Lüge. Er verzerrt dein Gottesbild. Er stellt Gott als böse dar und Gott als hinterlistig. Dabei ist er derjenige, der so ist. Er ködert mit leeren Versprechungen. Er ködert durch die Begierde, die er weckt. Und er zielt immer auf die Schwachstelle. Nun, neben all den Obstbäumen, die es im Garten Eden gab, hatte Gott besonders zwei Bäume besonders geschaffen, und zwar den Baum des Lebens. Und hier durften Adam und Eva nach Belieben essen. Von dem Baum durften sie essen. Diesen Baum finden wir wieder am Ende der Schrift in Offenbarung. Und er bringt alle 12 Monate Früchte. Ich denke, dass wir im neuen Jerusalem alle 12 Monate von diesem Baum des Lebens essen werden. Und das ist das, was uns am Leben erhält. Und es wird wahrscheinlich ein großes Fest sein, ja, vielleicht irgendwie so ein riesiges Abendmahl, an dem alle Gläubigen dieser Weltzeit an dem Baum des Lebens Anteil haben. Und dann gab es noch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von diesem durften sie nicht essen. Gott hat es verboten. Er sagt, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Nun, der Baum war an und für sich nicht böse oder schlecht, sondern dieser Baum, er hatte eine Funktion. Und zwar sollte an diesem Baum geprüft werden, würde Adam und Eva, würden sie Gott mehr lieben, selbst wenn ihnen vorgegaukelt wird, dass sie selbst wie Gott werden. Wen würden sie mehr lieben? Diesen Baum? Die Vorstellung, Gott selbst zu sein, diese Versprechen zu haben, oder würden sie Gott mehr lieben? Nun, wenn sie Gott mehr lieben würden, dann würden sie nicht von diesem Baum essen. Aber sie haben gegessen. Und diese Tragödie führt zum verlorenen Paradies. Am Ende des Kapitels werden sie aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Nun, heute kommen wir zu den Konsequenzen, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. Wir werden heute von Vers 7 nur bis Vers 13 durchgehen. Ich hatte ursprünglich geplant, ein bisschen weiter zu gehen, eigentlich das ganze Kapitel, aber das werden wir heute nicht schaffen. Und ich möchte euch bitten, 1. Mose 3 aufzuschlagen, und wir lesen der Vollständigkeit halber ab Vers 1 und gehen bis zu Vers 7 zunächst. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Haben sie bekommen, was versprochen wurde? Nun schaut in Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Nun, Mose, der hat in diese Verse, da ist so viel Ironie. Und zwar, da werden zwei Sätze gegenübergestellt. Satan verspricht ihnen, er macht ihnen eine Versprechung. Eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und hier in Vers 7 wird nun gesagt, die Augen wurden aufgetan. Und was geschah? Sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie wurden betrogen. Es war eine Mogelpackung. Auf der einen Seite haben sie nicht das bekommen, was sie erhofften. Auf der anderen Seite haben sie mehr bekommen, wie sie erhofften. Denn sie haben die ganze Wahrheit nun bekommen, nicht nur die Halbwahrheit. Und die ganze Wahrheit, die war bitter. Sie konnten nicht sagen, hey Schlange, du hast uns betrogen. Ich habe eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich will vom Vertrag zurücktreten. Das, was ich bekommen habe, entspricht nicht dem, was du versprochen hast. Deal ist Deal. Sie sind auf den Betrug reingefallen, weil sie sich nicht an Gottes Wort gehalten haben. Nun, Frage. Denkst du, Adam und Eva, hätten sie gewusst, was alles geschieht? Hätten sie die Zukunft gekannt? Denkst du, sie hätten von dem Baum gegessen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber genau das bedeutet es, zu glauben. Es bedeutet, Gottes Wort zu gehorchen, auch wenn man nicht sehen wird, wie alles kommt. Auch wenn man die Konsequenzen, die Auswirkungen und all das, was kommen wird, nicht bis ins Letzte abschätzen und verstehen kann. Sie dachten, sie wären schlauer. Sie dachten, sie könnten beurteilen, was gut und böse für sie wäre. Sie dachten, sie können beurteilen, wann es gefährlich für sie wird. Und dann, wenn es gefährlich wird, dann höre ich auf. Nun, dieser Stolz, er steckt jedem Menschen in den Knochen. Und es ist wie eine unheilbare Krankheit, die an jedes Kind nach Eden weitergegeben wird. Und diese Krankheit ist unheilbar, zumindest nicht mit den Mittelchen, die wir kennen. Antibiotika hilft nicht, Chemotherapie hilft nicht, Psychopharmaka hilft nicht, Ibuprofen hilft nicht. Alles, was wir kennen, kann diese Krankheit nicht behandeln. Es gibt nur eine, dazu kommen wir am Ende der Predigt. Nun, offensichtlich sind wir als Menschen doch nicht so schlau, wie wir meinten, es zu sein. Offensichtlich ist es möglich, dass ein Betrug so raffiniert ist, dass wir gar nicht merken, ihm auf den Leim zu gehen. Und das ist die Eigenart von Betrug. Man merkt es eben nicht. Man merkt es nur dann, wenn es zu spät ist und wenn die Konsequenzen und die Folgen da sind. Nun, wir würden am liebsten die Zeit zurückdrehen, richtig? Für eine Minute und die andere Entscheidung gehen. Aber es ist nicht mehr möglich. Deswegen sagt Psalm 119, Vers 9, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, ohne dass er die Möglichkeit hat, auf den Zurück-Button zu gehen und die Zeit zurückzudrehen, indem er sich hält an deine Worte. Wir haben keinen Zurück-Button im Leben, wo wir Dinge, Entscheidungen, Handlungen, Worte rückgängig machen können. Sie sind nicht rückgängig zu machen. Nun, was waren die Folgen? Sie sind katastrophal, sie sind verheerend. Das Erste, was wir sehen, ist Schuld. Adam und Eva empfinden Schuld. Das heißt in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Nun, ein Kapitel vorher heißt es ausdrücklich in Kapitel 2, Vers 25, sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Und hier wird ausdrücklich erwähnt, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie schämen sich nun. Nun, was ist geschehen? Hatten sie vorher ihre Nacktheit nicht gesehen? War irgendwie so in ihrem Gesichtsfeld die Nacktheit des anderen so blurry, ausgeblendet, so verpixelt mit einem schwarzen Balken? Kennt ihr das in Filmen oder in Bildern? Da tut man das, wenn man etwas nicht sehen soll. Ja, liefen sie die ganze Zeit mit so einem blurry, verpixelten Gesicht von dem anderen herum? Nein, liefen sie nicht. Vorher waren sie nackt und es war gar kein Problem. Sie brauchten sich nicht zu verstecken. Es gab nichts, was man verbergen musste. Aber mit dem Sündenfall ändert sich alles. Sie sind nicht mehr unschuldig, sondern sie empfinden Schuld. Und jetzt empfinden sie das erste Mal Scham in ihrem Leben. Erinnerst du dich an deine Kindheit? Vielleicht gab es eine Situation, wo du etwas Verbotenes getan hast und was auch immer. Und deine Eltern, die haben es rausgefunden und sie konfrontieren dich damit. Kannst du dich erinnern, wie du dich gefühlt hast in diesem Moment? Oh, ich kann sehr gut. Ich habe mich wie nackt gefühlt, als hätte ich nichts an. Ja, wie er sieht alles, er weiß alles. Und genau so geht es Adam und Eva. Es ist bemerkenswert, dass Gott hier das Schuldbewusstsein an die Nacktheit knüpft. Das ist auffallend. Es wird nicht gesagt, die Augen wurden ihnen aufgemacht und sie hatten ein schlechtes Gewissen. Nein, sondern die Betonung wird draufgesetzt, die Augen werden aufgemacht und sie erkennen, dass sie nackt sind. Nun, Adam versteckt sich. Warum? Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Das hatte er auch, aber vor allem, weil er sich schämt, er ist nackt. Und Gott fragt Adam ebenfalls, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? 4-mal wird davon gesprochen. Das heißt, Gott knüpft das Schuldbewusstsein an die Nacktheit. Seit diesem Tag hat jeder Mensch ein beflecktes Gewissen, ein beflecktes Schuldbewusstsein. Seit diesem Tag bekleidet sich die Menschheit. Seit diesem Tag ist es nicht normal, nackt herumzulaufen. Und ich weiß, du wirst einwenden, da gibt es entlegene Teile in der Welt, wo Stämme nackt herumlaufen. Nun, oft haben sie selbst einen Mini-Lendenshort, selbst wenn sie nackt herumlaufen. Und es ist nicht die Normalität. Nun, deswegen gibt's, wenn du einkaufen gehst, beim Kaufhaus auch Umkleidekabinen, nicht wahr? Von allen Spezies auf der Erde ist es nur der Mensch, der sich bekleidet, niemand sonst. Adam und Eva, sie empfinden Scham, weil sie nackt sind, obwohl sie, wie vorher auch, nur zu zweit im Garten Eden sind. Sie sind nur zu zweit, da ist kein anderer Mensch, Gott kommt erst am Abend des Tages. Aber irgendwie ist es doch Öffentlichkeit. Ja, alle Tiere sind da und doch schämen sie sich. Ihr Bewusstsein für Nacktheit wird an die Sünde geknüpft. Und der erste Ausdruck von menschlicher Schuld ist, ihre Augen werden aufgetan. Und es heißt nicht, sie wussten, dass sie Sünder waren, sie hatten ein schlechtes Gewissen, sondern sie erkennen, dass sie nackt waren. Ihr Bewusstsein der Nacktheit war ein Bekenntnis der Sünde. Als Gott Adam fragt, warum versteckst du dich? Antwortet Adam nicht, oh Herr, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder. Sondern er sagt, weil ich nackt bin. Nacktheit vor dem Sündenfall ist normal. Nach dem Sündenfall nicht mehr. Danach wird die Scham bekleidet. Nun, Gott lehrt uns hier in diesem Kapitel sogar, wie wir mit Scham umgehen sollen. Und ja, Psychologen haben zum Teil recht, wenn sie sagen, dass Scham nicht natürlich ist. Bis 1. Mose 3 war Scham nicht natürlich, ja. Aber Gott selbst lehrt uns hier den Umgang. Seit dem Sündenfall ist der richtige Umgang mit Scham und Nacktheit nicht, du musst alles tun, um keine Scham zu empfinden, oder du musst alles tun, um dieses Gefühl zu unterdrücken, es abzustumpfen, sondern der richtige Umgang ist, sie zu bedecken. Das ist Gottes Umgang. Gott selbst beginnt damit, diese Scham zu bedecken. Das ist sehr erstaunlich. Die erste Handlung im Prozess der Errettung ist, dass Gott dem Menschen Kleider aus Tierfellen gibt, um ihre Blöße zu bedecken. Das nächste Beispiel, wo wir feststellen, dass Nacktheit nicht natürlich ist, auch nicht im eigenen Zuhause, sehen wir bei Noah. In 1. Mose 9, Vers 21, da heißt es, Noah hat die Sintflut überlebt, von der Christian vorher eingeleitet hat, weswegen Gott die ganze Erde vertilgt hat. Noah pflanzt nach der Sintflut einen Weinberg, er macht Wein, offensichtlich trinkt er ein bisschen zu viel, er wird betrunken und er wusste nicht mehr, was er tat und zog sich in seinem Zelt nackt aus. Nun, es sieht so aus, als hätten seine Söhne mitgefeiert, weil der eine Sohn, der ist im Zelt, der Sohn Ham, er sieht die Nacktheit seines Vaters und amüsiert sich daran. Und dann geht er raus und erzählt seinen beiden Brüdern, die draußen vor dem Zelt sind. Und die nehmen ein Gewand und gehen rückwärts, ohne dass sie ihren Vater ansehen und legen das Gewand und bedecken Noahs Scham. Nun, als Noah aufwacht und erfährt, was sein Sohn Ham ihm angetan hat, verflucht er seinen Sohn. Das ganze restliche Neue Testament macht deutlich, dass man sich an der Nacktheit eines anderen nicht amüsiert. Die Blöße eines anderen aufzudecken, ist eine starke Demütigung. Und es wird sogar als Gericht angesehen. In Jesaja 3 kündigt Gott es an als gravierende Strafe für Israel oder für Juda. Er sagt, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Scham entblößen. Das ist eine große Demütigung. Das ganze Alte und Neue Testament machen deutlich, dass Kleidung dazu beiträgt, die Scham zu bedecken. Kleidung soll keusch sein. 1. Timotheus 2,9 sagt, die Kleidung soll in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit sein. Das heißt, einfach die Scham bedecken. Sprüche 7,10 warnt die Schrift vor Frauen, die in Hurenkleidung herumläuft. Also offensichtlich gibt's Kleidung, die irgendwie so sehr markant ist. Das ist Kleidung, die aufreizt. Das ist Kleidung, oder vielleicht müsste man auch Entkleidung sagen, mit der Absicht, zu sexueller Unmoral zu verführen. Nun, wir hatten erst in Generation der Gnade vor 2 Wochen die Lektion über David. Nun, womit wurde sein tiefer Fall und seine Sünde eingeleitet? Er schaute einer hübschen Frau beim Baden zu und sie war nackt. Nun, wie reagiert unsere Gesellschaft auf Nacktheit? Nun, mit Nacktheit wird geködert. Und zwar ganz bewusst. Jeder Film, fast jeder Film. Ja, die Werbung, überall wird damit gearbeitet. Insbesondere in der Pornoindustrie, die wirklich ein riesiger Köder ist, um jemanden in die Sündhaftigkeit zu versklaven. Nun, unsere Gesellschaft gebraucht Nacktheit, um aufzureizen. Die Gesellschaft will vermitteln, Nacktheit ist normal. Die Gesellschaft will vermitteln, Nacktheit ist ein Ausdruck der Freiheit. Und besonders in der DDR war es so, dass mit Zunahme des eisernen Kommunismus die Nacktbadestrände an der Ostsee zugenommen haben. Also kurz vor Mauerfall hatte die DDR die höchste Anzahl an Nacktbadestränden. Nur nebenbei, nur weil eine Gesellschaft etwas als normal oder Ausdruck der Freiheit deklariert, bedeutet es nicht, dass Gott das auch tut. Die Gesellschaft will uns weismachen, Nacktheit ist Kunst. Ob das Bilder oder Skulpturen sind. Nun, vor allem in der griechischen, überall, selbst wenn man in den Tierpark durchläuft, sieht man überall Skulpturen. Besonders in der griechischen Kunst wird mit Nacktheit und leichter Bekleidung sehr viel dargestellt oder nicht dargestellt. Warum? Nun, Hamann, ein ungläubiger Kunstexperte, der schreibt in einem Buch, das ist ein wirklich dickes altes Buch, Geschichte der Kunst heißt das, von der Vorgeschichte bis zur Spätantike, ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde es, des 20. Jahrhunderts, 1910, 11, geschrieben. Er schreibt Folgendes. Durch die erotischen Formen soll der Blick aufs Höchste gereizt werden. Das heißt, Kunst ist nicht neutral. Kunst verfolgt immer ein Ziel. Und leichte Bekleidung oder gar keine Bekleidung soll anreizen und verführen. Die Schrift, die nennt einen Ort, wo Nacktheit völlig in Ordnung ist. Und zwar, Gott hat einen Ort gegeben, wo man nackt sein kann, ohne sich zu schämen. Und man könnte sagen, es ist ein Ort mit Schutzvorkehrung. Und zwar die Intimität innerhalb der Ehe oder im Schlafzimmer. Ja, das Hohelied beschreibt sehr ausdrucksvoll und sehr ausgeschmückt, dass Mann und Frau innerhalb der Ehe, ohne sich zu schämen, sich an der Nacktheit des anderen erfreuen können. Aber nicht darüber hinaus, nicht an der von anderen. Nun, wie sollen wir mit Nacktheit umgehen? Dieses Kapitel lehrt uns, dass Gott selbst Scham bedeckt. Das bedeutet ganz praktisch, dass du Orte meidest, an denen Nacktheit bejubelt wird. Das bedeutet, dass du Schamhaftigkeit unterstützt, auch bei deinen kleinen Kindern. Ja, dass Freikörperkultur nicht ein Ort ist, wo du dich aufhalten solltest. Das bedeutet, dass du selbst beim Ankleiden darüber nachdenkst, wie wirkst du auf das andere Geschlecht? Nun, manchmal kann man daraus sehr schnell ein Gesetz machen. Und das hat die Kirchengeschichte sehr schnell gemacht. Die Kirchengeschichte dachte, okay, lass uns einfach sehen, wie können wir dem entgegenwirken? Und die Antwort war eine Ganzkörperbekleidung mit Schleier. Das ist doch toll, oder? Nun, nein, die Bibel sagt nicht, das ist die Lösung. Auch nicht. Ja. Sondern sie sagt, achte darauf, schamhaftig zu sein. Nun, wir sehen, die erste Folge des Sündenfalls ist, dass der Sünder Schuld und Nacktheit empfindet. Und diese Schuld schleppt er mit sich herum, wohin er geht. Und zwar so wie Christ in der Pilgerreise. Vielleicht erinnert ihr euch an John Bunyan. Er schleppt eine schwere Last auf dem Rücken und er wird sie nicht los. Ob er schläft, ob er mit seiner Familie am Tisch sitzt und isst, ob er über die Felder und Wiesen geht, die Last will nicht von seinem Rücken weichen. Nun, das Einzige, was hilft, ist, er muss durch die enge Pforte zum Kreuz. Das ist der einzige Ort, wo er seine Schuld loswerden kann. Nun, was tun Adam und Eva? Fliehen sie zum Herrn, um ihre Schuld loszuwerden? Nicht wirklich. Sie suchen einen eigenen Ausweg. Lass uns weiterlesen in Vers 7. Und es ist die zweite Folge, die wir sehen. Und das heißt, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Sie versuchen einen eigenen Ausweg. Nun, Adam ist erfinderisch. Also Adam ist wirklich kreativ. Da ist ein Problem und er sucht nach einer Lösung. Das ist großartig. Aber die Ursache, die war nicht so großartig. Sie merken, sie sind nackt. Sie schämen sich und sie haben ein Problem. Was sollen wir tun? Nun, sie denken, wir müssen irgendwie unsere Nacktheit zudecken. Und wahrscheinlich gab es in einem nahegelegenen Feigenbaum und sie reißen dort die Blätter ab. Und es heißt tatsächlich, sie binden sich oder sie nähen sich. Sie haben sich irgendwie Schurze, vielleicht mit Lianen, die mit denen man recht gut etwas zusammenbinden kann. Sie haben sich Schurze gemacht aus großen Feigenblättern. Nun, Feigenblätter, die sind ungefähr so 15 bis 25 Zentimeter groß, also relativ groß. Es gibt noch größere, vielleicht waren die einfach zu weit weg im Garten Eden. Wir wissen es nicht. Aber das macht die Sünde nicht ungeschehen, wenn man versucht, sie zu vertuschen. Durch ihren Ungehorsam sind sie in ein Schlamassel hineingeraten. Und nun versuchen sie einen eigenen Ausweg. Nun, sie versuchen, die Misere selbst zu lösen. Sie versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Und zwar wie Baron Münchhausen. Kennst du den? Er schreibt über sich selbst, dass er bis an den Hals im Morast steckte und sich durch seine eigene Kraft mit eigenem Arm aus dem Morast am Haarzopf herausgezogen hat, samt Pferd, das zwischen seinen Knien fest war. Nun, sowas funktioniert nur in Erzählungen. Jeder von uns weiß, das ist Utopie. Niemand kann sich an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Wir brauchen jemanden, der uns herauszieht. Ansonsten versinken wir hoffnungslos. Und dieser Tag im Garten Eden, wir wissen nicht, was für ein Tag es war. Das können wir im Himmel Adam und Eva fragen. Dies war der Spatenstich für alle falschen Religionen. Seit diesem Tag gibt es unzählige Ideen, wie man die Sündenschuld los wird. Unzählige Ideen, wie man den Sündenfall ungeschehen machen kann. Wie man irgendwie etwas wieder gut machen kann, das zerbrochen ist. Und manche, die kommen daher und sagen, weißt du, du kannst mit guten Taten deine schlechten Taten aufwiegen. Nein, was geschehen ist, ist geschehen. Du kannst es nicht wieder gut machen. Manche sagen, du kannst Geld spenden. Nun, da freut sich immer die Kirche, immer der dahinter sitzt. Aber sie sagten sogar im Mittelalter, du kannst Geld geben und dadurch kannst du dir die Zeit im Fegefeuer ersparen. Das ist ziemlich lukratives Geld, eine Geldmachmaschine. Aber leider funktioniert sie nicht. Manche sagten, ich kann ein schuldloses Kind, das ich gerade geboren habe, an meiner Stelle opfern. Und das muss wirklich schmerzhaft sein. Und man nannte es im Alten Testament, die Kinder durchs Feuer gehen lassen. So weit sind Menschen gegangen, um ihre Schuld loszuwerden. Aber auch dieses Kind hat die Schuld nicht weggenommen. Nun, manche denken, die richtige Partei wird unsere Gesellschaft retten. Manche denken, Lesen und Schreiben wird die Gesellschaft verbessern. Bildung tut es. Es gibt unzählige Ideen, was die Menschheit zu besseren Menschen machen kann. Aber alle Wege, die vom Menschen ausgehen, die sind zum Scheitern verurteilt. Der Mensch kann sich selbst nicht am Schopf packen und aus der Misere und dem Sumpf der Sünde herausziehen. Aber seit diesem Tag versuchen Menschen, einen Weg ins Paradies zu finden. Und alle sehen, da stimmt etwas nicht mit unserer Welt. Unsere Gesellschaft, die ist sogar gewillt, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, nur nicht die Sünde. Das Umfeld ist die Schuld. Er hat eine Krankheit. Nein, dabei ist es einfach nur Sünde. Jeder Mensch versucht, einen Ausweg aus dem Dilemma der Sünde zu finden. Auch du. Auch du versuchst, irgendwie mit Schuld klarzukommen. Vielleicht ist deine Methode, einfach nicht an die Schuld denken. Vielleicht ist deine Methode, einfach ablenken. Es gibt so viele Serien, ja, die dich auf andere Gedanken bringen. Oh ja, die bringen dich auf andere Gedanken. Vielleicht versuchst du, durch gute Werke etwas wieder gut zu machen. Es hilft nichts. Du musst durch die enge Pforte zum Kreuz. Das ist der einzige Ort im ganzen Universum, das einzige Medikament, der einzige Ort, wo du deine Schuld wirklich loswirst. Nun gehen Adam und Eva zu Gott, um ihre Schuld loszuwerden? Nein, sie fliehen. Lass uns weiterlesen, die Verse 8 bis 9. Und wir sehen, sie sind vor Gott auf der Flucht. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, im Garten wandeln, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Nun, Mose, er gibt uns einen Einblick in das Geschehen. Das heißt, als der Tag am Abend kühl wurde, also wörtlich steht da bei einer Windbrise, ja. Wahrscheinlich war abends so eine Windbrise und der ganze Tag kühlt ein wenig ab und Gott kommt in den Garten. Nun, wir wissen nicht wie. Aber sehr gut möglich, wir sehen vor allem im ersten Buch Mose, dass Gott sehr häufig die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Ja, der Engel des Herrn und so weiter. Sehr gut möglich, dass Gott, obwohl er Geist ist, irgendwie in Form eines Menschen in den Garten Eden kam. Weil Adam hört sein Gehen. Also er hört nicht die Stimme zuerst, sondern er hört, dass er kommt. In irgendeiner Weise die Schritte gehört. Aber diesmal ist es anders wie die letzten Tage. Denn die Gemeinschaft zu Gott ist zerbrochen. Nun vorher, die letzten Tage, gestern und vorgestern, hat Adam sich gefreut, Gott zu treffen. Vielleicht ist er Gott sogar entgegengelaufen, ja, vielleicht so wie dein zweijähriges Kind, wenn du nach einem langen Tag Arbeit zu Hause ankommst und sie freuen sich, wenn du in der Tür stehst und deine Stimme hören und sie kommen und springen dir um den Hals. Ungefähr so, ja, war Adam, als Gott um die Ecke kam. Anstatt sich zu freuen, hat Adam Angst. Anstatt ihm entgegenzulaufen, versteckt er sich hinter den Bäumen. Nun, wäre die ganze Situation nicht so traurig, könnte man irgendwie lauthals lachen. Könnte meinen, Adam, versuchst du wirklich mit Gott Verstecken zu spielen? Ich meine, das wirst du auf jeden Fall verlieren. Also er weiß, wo du bist. Denkst du wirklich, du kannst dich vor Gott verstecken? Nun, vermutlich dachte er es nicht, aber es war irgendwie einen Versuch wert, Gott zu entkommen. Achte genau, was nun die Sünde tut. Und das ist so wichtig. Nun, bisher hatten wir den Mann, der am vertrautesten im Umgang mit Gott war. Der Mann, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat im Garten Eden. Der Mann, der die Gemeinschaft genossen hat mit Gott. Er geht Gott aus dem Weg. Das tut die Sünde. Die Sünde führt uns nicht zu Gott, sondern die Sünde führt uns weg von Gott. Und das ist der Grund, dass Sünde so gefährlich und so tragisch ist. Ein heiliger Gott und ein elender Sünder, die stoßen sich ab, die passen nicht zusammen. Gott ist Licht und der Sünder ist Finsternis. Er erträgt das Licht nicht. Gott ist heilig und der Sünder ist voller Sünde. Und die stoßen sich ab wie zwei Magnete. Nun, bis zum Sündenfall, man könnte sagen, Gott ist Plus. Ihr kennt Magnete, ne? Und man könnte sagen, Gott ist Plus. Und bis zum Sündenfall war der Mensch Minus. Was geschieht mit zwei Magneten, mit Plus und Minus? Je nachdem, wie stark die sind, ziehen sie sich ganz gewaltig an. Ja, die ziehen sich wirklich an. Die kleben zusammen. Und so war Gott und der Mensch. Gott war Gott und der Mensch war sein Abbild, sein Vizeregent. Sie sind in der Abenddämmerung spazieren gegangen. Sie haben die Gemeinschaft genossen. Sie haben sich an Gott gefreut. Sie haben mit Gott sicherlich über alles geredet und ihm Fragen gestellt. Vermutlich haben sie im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt geredet, mit Gott. Für Adam war Gott nicht nur der Schöpfer, für Adam war Gott sein bester Freund. Und nun auf einmal, Gott hat sich nicht verändert. Gott ist Plus, immer noch Plus. Wer hat sich verändert? Der Mensch hat sich verändert. Er will nämlich jetzt auch Gott sein. Er will auch Plus sein. Was geschieht mit zwei Magneten, mit Plus und Plus? Du kannst versuchen, die zusammenzuführen. Die stoßen sich ab. Die kommen nicht zusammen. Und das ist, was im Sündenfall geschehen ist. Der Sünder meidet Gott. Er fühlt sich in der Gegenwart Gottes unwohl, schuldig und dreckig. Und er läuft weg vor Gott. Nun, Frage, das ist eine sehr wichtige Frage. Woran lag es, dass Adam unfähig war, zu Gott zu kommen? Frage, hatte er ein körperliches Defizit? Also haben seine Beine versagt? Konnte er nicht mehr laufen? Und seine Beine waren quietschfidel, er konnte sich verstecken hinterm Baum. Hat Adam irgendwie akustischen Problem gehört? War er schwerhörig auf einmal? Und er hört die Stimme Gottes nicht. Nein, er hat sie sehr gut gehört. Hatte er sein Orientierungsvermögen verloren und wusste nicht, oh Gott kommt, in welche Richtung soll ich laufen? Er wusste, woher Gott kommt. Nun, war sein Problem ein intellektuelles Problem? Nein, es war kein intellektuelles Defizit. Er hat sehr gut begriffen, dass er schuldig ist und dass Schuld Sünde ist. Nun, Frage, was hat Adam abgehalten, zu Gott zu kommen? Körperlich war alles in Ordnung, oder? Intellektuell war auch alles perfekt, alles hat bestens funktioniert. Die Unfähigkeit liegt tief in der Natur des Menschen. Zu Christus zu kommen, widerstrebt der sündhaften Natur so sehr, auch wenn sie körperlich in der Lage ist, zu Christus zu kommen. Auch wenn der Mensch intellektuell versteht, was es bedeutet, zu Christus zu kommen. Es liegt in der Natur. Es ist die Sünde, die den Menschen abhält, zum Licht zu kommen. Hast du schon mal im Sommer im Wald so einen großen Stein aufgehoben vom Waldboden? Also wenn nicht, dann macht das demnächst. Ja, der Frühling geht los und im Sommer tut es mal. Im Wald so einen richtig großen Stein aufheben. Und auf einmal fällt ein Licht drunter, unter diesen Stein. Und was geschieht? Was entdeckst du? Es krabbelt und alles bewegt sich. Die ganzen Asseln und die Wanzen und die Steinkriecher, die Laufkäfer, die Spinnen und die Tausendfüßler, Die suchen das Weite. Sie verstecken sich. Sie wollen wieder in die Dunkelheit, da wo es dunkel ist. Dort fühlen sie sich wohl. Das ist ein Sünder. Wenn Licht in sein Herz kommt, er will weg. Er will in die Dunkelheit. Das ist, was Jesus in Johannes 3, Vers 19 sagt. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Paulus nennt das eine Sklaverei der Sünde. Nun äußerlich, auch wenn ich euch betrachte, sind alle kerngesund. Alle sind völlig frei. Niemand läuft mit einer Fußfessel, mit einer Handschelle rum. Aber der Mensch, der ist nur so frei, wie die Sünde ihm gestattet, frei zu sein. Und die Sünde lässt einen Menschen nie zu Christus laufen, um Buße zu tun. Nicht einmal im Garten Eden. Nicht einmal Adam, der Gott von Angesicht zu Angesicht kannte. Nicht einmal Adam, für den Gott der beste Freund war. Und Paulus nennt das Tod in Sünde und Übertretung. Das ist, was Gott gesagt hat, ihr werdet sterben an dem Tag, da ihr davon esst. Es ist nicht das, was Satan draus gemacht hat. Ihr werdet sofort tot umfallen. Nein, das nicht. Eines Tages schon. Aber ihr seid tot. Der Mensch ist physisch am Leben. Quietschfidel. Aber er ist geistlich mausetot. Toter, wie er nur tot sein kann. So wie Lazarus im Grab. Kannst du dir das vorstellen? 3 Tage tot. Und Martha sagt, er stinkt schon. Bis Gott das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus, in diesem Moment war es wie das Wort, es werde Licht, das Gott am ersten Tag sprach. Und es wurde Licht in die Finsternis. Nun, Gott muss so in die Dunkelheit deines Herzens hineinsprechen und sagen, es werde Licht. Wir hatten vorhin im Kinderlied, sei ein lebendiger Fisch, hatten wir gesungen, doch aus eigener Kraft wirst du nicht ein lebendiger Fisch. Oh, und ich dachte, das fasst diese Wahrheit so wunderbar zusammen. Jeder Mensch ist ein toter Fisch. Wie kannst du dich selbst lebendig machen? Versuch mal mit Herzdruckmassage. Nun, jemand ist tot. Es funktioniert nicht. Du brauchst jemanden von außen, der dich lebendig macht. So wie Lazarus und sagt, komm heraus. In Johannes 6, Vers 44, da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Der Mensch ist wegen seiner Sünde auf der Flucht vor Gott. Er sucht vor Gott das Weite, sogar der Gott am meisten kennt. Er will nicht zu Gott kommen. Und das trifft auf jeden zu, der außerhalb von Eden geboren ist. Auf jung und alt, auf Mann und Frau, auf introvertiert und extrovertiert, auf religiös oder atheistisch, auf gebildet oder ungebildet, auf reich und arm. Das trifft auf deine Klassenkameraden zu, auf deine Nachbarn, deine Freunde im Verein. Du kannst vermutlich mit ihnen über alles reden, nur nicht über Gott. Noch nicht einmal an einer Beerdigung, wo man eigentlich denken sollte, hey, vielleicht denkst du mal ans Leben nach dem Tod. Das trifft auch auf deine Kinder zu, wenn sie noch nicht gerettet sind. Sie wollen nicht verloren gehen, aber sie wollen nicht ans Licht kommen, sondern ihre Sündhaftigkeit zudecken. Das trifft auch auf religiöse Kirchgänger zu. Nun, Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften. Also er sagt den Pharisäern, meine Güte, er stellt ihnen ein großartiges Zeugnis aus. Ihr studiert wirklich in der Schrift. Und er sagt zu Recht, weil die Schrift, ihr meint darin, Leben zu finden. Ja, sie gibt Leben. Und dann sagt er, sie ist es, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Das ist dieser unbeschreibliche Widerwille, zu Gott zu kommen. Und das ist die Sünde. Es liegt nicht daran, dass der Mensch physisch nicht laufen kann. Es liegt nicht daran, dass er nicht hören kann. Es liegt nicht daran, dass er nicht verstehen kann. Es liegt daran, dass er nicht will. Die Sünde hält ihn zurück. Erst wenn er willens gemacht wird, wird er gehen. Paul David Tripp, er formuliert das auf großartige Weise. Und zwar sagt er in einem Buch, die Sünde verwandelt uns alle in Bürger der Nacht. Die Sünde veranlasst uns alle dazu, ein lichtarmes Leben zu führen. Wir verstecken uns, wir leugnen, wir decken zu, wir lügen, wir haben entschuldigende Ausreden, wir schieben die Schuld auf andere, wir rationalisieren, wir verteidigen uns, wir üben uns im Wegerklären. Das sind alles Werke der Finsternis von Leuten, die befürchten, bloßgestellt zu werden. Oh, wie wahr, wie zutreffend. Der Mensch ist vor Gott auf der Flucht. Aber weißt du was? Es ist wie ein schrecklicher, furchtbarer Albtraum. Vielleicht hattest du schon einen. Du läufst und läufst und läufst und läufst und du kommst nicht vom Fleck. Und so geht's einem Sünder mit Gott. Er läuft sein ganzes Leben und Gott sitzt immer noch im Nacken. Nun, Adam kannte Psalm 139 nicht. Den hat David ein paar Jahre später geschrieben. Aber Adam kannte den Gott von Psalm 139, wo David sehr deutlich macht und sagt, stiege ich zum Himmel hinauf, machte ich das Totenreich zu meinem Lager, nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich am äußersten Ende des Meeres nieder, spräche ich Finsternis, nun bei Adam müsste man sagen, Bäume sollen mich bedecken und das Licht zur Nacht werden. Nun, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag. Du kannst Gott nicht entkommen. Adam begegnet Gott noch am selben Tag, wenige Stunden später. Ich denke, er wünschte sich nichts lieber, wie dass Gott heute vergisst vorbeizukommen. Ich denke, Adam hätte sich alles gewünscht. Oh, ich bete, dass der Herr heute nicht vorbeikommt. Und morgen auch nicht. Und übermorgen auch nicht. Vielleicht hat er sogar gedacht, Herr, können wir unsere Beziehung für ein paar Wochen pausieren? Ich bin so gestresst. Auf einmal bin ich nackt und muss mit all dem fertig werden. Kannst du in 3 Wochen wieder vorbeikommen und dann machen wir weiter? Nein, der Herr kommt am selben Tag vorbei. Und du wirst dem Herrn auch begegnen. Früher oder später. Hebräer 9, 27 sagt, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wenn du nicht gerettet bist, dann ist das der schlimmste Albtraum, der zur Realität wird. Du läufst und läufst und läufst. Und weißt du, mit was du aufwachst, wenn du vom Tod auferwachen wirst? Mit Gott im Nacken. Du bist ihm nicht davongekommen. Du kannst so lange laufen, wie du willst. Du kommst nicht vom Fleck. Gott ist da und er wartet auf dich. Deswegen komm heute zum Kreuz. Tu heute Buße. Christus nimmt dich an. Bekenne ihm deine Sünden. Er will nichts lieber, wie dir zu vergeben. Und er sagt, wenn du die Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und dich reinigt. Die Folgen der Sünde sind immer noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Sie reden sich aus. Nun, wir kommen nun zu einem Dialog. Oder wir sind schon mittendrin. Das Kapitel ist sehr interessant, 1. Mose 3. Wir haben 2 Dialoge mit jeweils Fragen. Am Anfang spricht die Schlange, der erste Dialog, und die Schlange stellt Fragen. Aber mit welcher Absicht stellt die Schlange Fragen? Um Gott zu hinterfragen, um den Menschen von Gott zu entzweien. Und nun sehen wir, nun kommt Gott, der zweite Dialog. Gott redet mit Adam und mit Eva und mit der Schlange. Aber was ist die Absicht Gottes mit Adam? Warum stellt er Fragen? Er stellt auch Fragen. Er stellt Fragen mit der Absicht, Adam zur Buße zu führen. Und er sagt, Adam, wo bist du? Warum stellt Gott diese Frage? Wusste er nicht, wo Adam ist? Auch wir haben gesehen, er weiß alles. Nun, Gott beabsichtigt, dass Adam kapituliert. Nun, Adam sollte sagen, Herr, ich habe gesündigt. Ich habe wirklich von dem Baum gegessen, von dem du verboten hast. Herr, ich bin nackt und ich bin schuldig. Herr, gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Misere in Ordnung zu bringen? Kannst du mich reinwaschen? Herr, ich verdiene den Tod, wie du gesagt hast. Kannst du gnädig sein? Tut Adam das? Nein, Er sagt, ich bin nackt. Nun, eigentlich müsste man sagen, na komm schon, Adam, das ist eine Ausrede. Du hast dir gerade eben einen Lendenschurz gebastelt, um nicht nackt zu sein. Gib zu, der wahre Grund, warum du dich versteckst, ist, weil du dem Herrn nicht begegnen willst. Ist nicht, weil du nackt bist. Du hast einen Lendenschurz, den hast du extra deswegen gemacht. Nun schaut euch an, was Gott tut. Vers 11. Da sprach er, Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Oh, ist unfassbar, was hier geschieht. Gott hilft Adam, Buße zu tun. Und man könnte fast sagen, nicht man könnte, sondern er tut es. Er legt Adam sogar die Worte fast schon auf die Zunge. Adam, hast du von dem Baum gegessen? Nun, was hätte Adam sagen sollen? Ja, ich habe gegessen, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Das sollte Adam tun, er sollte kapitulieren und Buße tun und sagen, Herr, ja, tut Adam das. Er will nicht Buße tun, auf Gedeih und Verderb nicht. Die Worte kommen ihm nicht über die Lippen. Und das macht die Sünde zur Sünde. Nun, auch wenn Gott die Worte der Buße schon beinahe in den Mund legt, will der Mensch einfach nicht kapitulieren. Und das ist der Stolz, das ist die Schuld, das ist die Scham, das Selbstmitleid. Das ist die Sünde. Der französische Philosoph Blaise Pascal, er sagt, es ist wirklich ein Übel, voller Verfehlungen zu sein. Und dann geht er weiter und sagt, es ist aber noch ein viel größeres Übel, voller Verfehlungen zu sein und nicht bereit zu sein, sie zu erkennen oder zuzugeben. Und das trifft auf Adam zu. Er sucht Ausreden. Das tut die Sünde immer. Er übernimmt keine Verantwortung für die Sünde. Er schiebt die Schuld weiter. Schaut euch an in Vers 12. Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Nun, zunächst schiebt er seine Schuld auf seine Frau. Nun, auf Eva, komm schon, Adam, das war die Person, die du am meisten geliebt hast auf diesem Planeten. Sie war deine Freundin, sie war deine Gefährtin, sie war deine Geliebte, sie war deine Braut, sie war dein Alles. Und nun schiebst du die Schuld auf sie? Ja, aber das ist noch nicht genug. Er geht sogar noch weiter. Schaut euch an. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, wer ist nun der Schuldige? Er schiebt die Schuld auf Gott. Herr, du hast mir die falsche Frau gegeben. Und das tut Sünde immer. Die Sünder rechtfertigen ihr Handeln. Sie schieben die Schuld auf die Umstände, auf das Schicksal, auf die Umstände, die Gott in ihr Leben hineinbringt. Und dann wendet sich Gott an die Frau. Nun, und er gibt ihr auch die Möglichkeit zur Buße. Vers 13. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Nun, Eva, sie muss eine Entscheidung treffen. Kapituliert sie, gesteht sie ihre Sünde ein, oder schiebt sie die Schuld auch weiter? Nun, offensichtlich ist Adam davongekommen und sie folgt ihrem Mann und sie schiebt den schwarzen Peter weiter auf die Schlange. Und sie sagt, die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Nun, das stimmt, die Schlange hat sie verführt, aber sie hat sich verführen lassen. Eigentlich hätte sie sagen sollen, Herr, ich habe dein Wort nicht in meinem Herzen bewahrt. Und ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe mich verführen lassen. Ich dachte, ich wäre schlauer. Ich dachte, ich könnte selbst beurteilen, was für mich gut ist. Herr, ich habe gesündigt. Ich verdiene den Tod. Herr, kennst du einen Ausweg? Gibt es Vergebung dafür? Dieses Kapitel ist unfassbar. Es ist so reichhaltig. Es enthält so viele Wahrheiten. Und wir können in diesem Kapitel so viel lernen über einen Menschen, über Buße, über Gott. Wir können von Gott lernen, wie er seine Kinder erzieht auch wenn er sie straft und züchtigt. Und wie er sie zur Rechenschaft zieht für ihr Verhalten. Sie sind voll verantwortungsvoll. Wir können von Gott lernen, wie er jemanden konfrontiert, der von einer Sünde oder einer Übertretung übereilt wurde. Und wie Gott ihm zurechthilft. Und das sollte uns nicht überraschen, aber Gott selbst tut es im Geist der Sanftmut, wie Galater 6, Vers 1 sagt. Oh, ist nicht überraschend. Gott selbst tut das. Nun, wie reagierst du, wenn dein Kind das größte Desaster anrichtet, das du dir vorstellen kannst? Vielleicht ist es nur eine Woche her. Oh, kann mir vorstellen, ja. Neigen dazu zu explodieren. Wir neigen dazu, zusammenzustauchen, jemanden so richtig niederzumachen. Aber es ist unfassbar, wie Gott Adam konfrontiert. Er lässt nicht 2 Wochen verstreichen und sagt, okay, ich sehe mal nach. Das schlechte Gewissen soll ein bisschen an Adam welken und dann komme ich vorbei. Nein, nein, er geht Adam sofort nach, am selben Tag. Er konfrontiert Adam mit der Sünde. Und genau das sehen wir bei Jesus in den Evangelien auch. Und er stellt ihm Fragen, um Adam zu helfen, Buße zu tun, um zu kapitulieren. Aber Adam will nicht. Und diese Worte wollen einfach nicht über seine Lippen gehen. Und das ist die Verderbtheit der Sünde. Das ist die Macht der Sünde. Das ist die Sklaverei der Sünde. Das bedeutet es, Tod in Sünde und Übertretung zu sein. Dieses Kapitel ist das traurigste Kapitel der Menschheit. Es ist das traurigste Kapitel der Bibel. Und doch sehen wir überall Gnade. Man könnte fast sagen, an jedem Baum, an jeder Wegkreuzung im Garten Eden, auch nach dieser Tragödie, sehen wir überall die Gnade Gottes. Es ist Gnade, dass Gott Adam nachgeht und ihn sucht und ihn nicht ignoriert. Habt ihr gewusst, dass es Gnade ist, Schuld zu empfinden? Stell dir vor, du tust etwas Böses und empfindest keine Schuld. Und ja, irgendwann kann man sein Gewissen dahin abstumpfen. Aber es ist Gnade, wenn du Schuld empfindest vor Gott. Es ist Gnade, wenn Gott dich mit Sünde konfrontiert. Wenn Gott Sünde aufdeckt, auch wenn du versuchst, sie zu verbergen wie Adam. Aber er deckt Sünde auf, nicht um dich zu beschämen, sondern um dich zu überführen. Er deckt Sünde auf, nicht um zu zerstören, sondern um zu heilen. Er deckt Sünde auf, nicht um zu schaden, sondern um zu vergeben und um dich zu befreien. Oh, es ist Gnade an jeder Weggabelung, an jeder Ecke von 1. Mose 3. Es ist Gnade, die Hoffnung gibt auf den Erlöser. Dazu kommen wir nicht mehr. In 1. Mose 3, Vers 15. Der Schlangenzertreter, der den Kopf der Schlange zermalmen wird. Wusstest du, es ist Gnade, aus dem Paradies hinausgeworfen zu werden, damit wir Menschen nicht in diesem sündigen Zustand vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Weil genau das würden wir tun. Es wäre ein Desaster. Der Weg ins ewige Leben ist durchs Sterben. Wir müssen uns selbst sterben, wir müssen durch die enge Pforte gehen, wir müssen zum Herrn kommen. Aber schlussendlich müssen wir eines Tages sogar physisch sterben, um dann mit dem Auferstehungsleib ewig zu leben. Das war ein Urteil, das sind die Konsequenzen des Sündenfalls. Wusstest du, es ist sogar Gnade, die richtet. Nun, normalerweise würden wir Gericht nie als Gnade ansehen. Aber es ist hier Gnade. Weißt du was? Alles Leid, das du jeden Tag in diesem Leben erfährst, dieser Dschungel der Sünde, dieser Urwald der Sündhaftigkeit, mit dem wir uns zurechtschlagen jeden Tag, der erinnert uns, dass unser Zuhause nicht hier ist, dass wir noch nicht im Paradies sind. Und auch wenn uns das schwerfällt, es ist Gnade, dass Gott Gericht ausspricht. Dies ist nicht der Endbahnhof, es ist nicht das Endziel, sondern wir sind unterwegs dahin. Und wir feiern gleich das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, dass Gott unsere Schuld getilgt hat. Und das Abendmahl, es ist für alle, die durch die enge Pforte gegangen sind. Es ist für alle, die ihre Schuld am Kreuz abgelegt haben. Es ist für alle, die mit Christus gestorben und auferstanden sind. Und ich greife ein wenig vor. Wir kommen heute nicht dazu, aber ich greife nur auf Vers 21. Ihr dürft gerne ein paar Verse weiterspringen, wo wir sehen, dass Gott den Menschen bekleidet. Schaut in Vers 21 hinein. Es heißt dort, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Warte mal, Adam und Eva, hatten sie sich nicht selber Kleider gemacht? Nun, sie hatten Feigenblätter zusammen zu Lendenschürzen gemacht. Waren diese Lendenschürze aus Feigenblättern nicht gut genug? Warum gibt Gott ihnen Bekleidung aus Tierfell? Nun, dazu muss ein Tier sterben. Hatten die die Feigenblätter die falsche Größe? Waren sie irgendwie so S und eigentlich brauchten sie M oder sie waren zu groß und sie brauchten ein bisschen kleiner? Nein, nein. Ich denke, Gott will uns zwei Dinge damit sagen. Und zwar das Erste, was er Adam deutlich machen will, ist, Adam, du versuchst mit deinen eigenen Feigenblättern diese Schuld zu bedecken. Aber weißt du was, Adam? Nur ich kann Schuld tilgen. Nur ich kann Schuld bedecken. Du kannst Schuld nicht bedecken. Du kannst Schuld nicht tilgen. Deswegen macht Gott Adam Kleidung aus Tierfellen. Obwohl er schon Kleidung hat, die konnte er gleich wegschmeißen. Und ich denke, der zweite Grund ist, er deutet an und macht deutlich, dass für die Wiedergutmachung ist der Tod notwendig. Das sehen wir bereits am ersten Tag dieses Desasters des Sündenfalls. Es ist der erste Tag, an dem ein Tier geschlachtet wird. Vielleicht ein Lamm, vielleicht ein Ziegenbock, wir wissen es nicht. Es ist der erste Tag, an dem ein Tier geschlachtet wird, um die Schuld, die Nacktheit zu bedecken. Und es ist ein Schatten auf den Schlangenzertreter, auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser Fall in 1. Mose 3, der Sündenfall, er ist so gravierend, so tragisch, so allumfassend, dass er durch nichts wieder gut zu machen ist. Und wisst ihr, wenn wir nach vorne blicken ans Kreuz, dann ist es kein Zufall, dass Christus am Kreuz, als er unsere Schuld trug, nackt war. Sie haben alle Kleider genommen. Sie haben die Kleider aufgeteilt. Vermutlich hatte er vielleicht einen kleinen Lendenschurz. Es ist kein Zufall, weil diese Nacktheit erinnert an die Schuld, die er an meiner und deiner Stelle getragen hat. Er war nackt, damit wir bekleidet werden können. In Jesaja 61, Vers 10, da sagt Jesaja, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Römer 6, Vers 23 fasst es folgendermaßen zusammen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Zusammenfassung des ersten Buches, des dritten Kapitels. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. In wem? In Christus Jesus, unserem Herrn. Und von dem wollen wir singen. Ihn wollen wir preisen. Das Abendmahl wollen wir zu seiner Ehre feiern. Uns erinnern, dass er unsere Schuld getilgt hat. Dass er gerufen hat, wie auch immer du heißt, Lazarus, Matthias, wie auch immer, komm heraus. Und wir sind herausgekommen, weil er gerufen hat, weil er uns befreit hat aus der Sklaverei der Sünde. Und im nächsten Lied wollen wir genau das zum Ausdruck bringen, wo es heißt, kommt und seht, Gottes Sohn. Kommt und seht die Liebe selbst. Lasst uns aufstehen und wir wollen beten. Und im Anschluss wollen wir gleich das Lied zusammen singen. Jesus Christus, du warst im Garten Eden, als du warst präsent, als diese große Tragödie geschah und der Mensch hinausgeworfen wurde aufgrund der Sündhaftigkeit. Und Herr, wir sehen die Konsequenzen der Sünde, die sind so gravierend. Herr, die Sünde reißt uns weg von dir. Die Sünde bringt uns nicht zu dir, sondern weg von dir. Herr, wir sind tot in Sünde. Nicht, weil wir nicht zu dir kommen können, physisch. Nicht, weil wir es nicht verstehen, sondern weil die Sünde uns abhält, ans Licht zu kommen. Aber Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der mächtig ist. Ein Gott, der das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Ein Gott, der fähig ist, in die Finsternis des Herzens hineinsprechen zu lassen und das Licht werden zu lassen. Herr, du rufst jeden zur Umkehr, Buße zu tun, bei dir Vergebung der Schuld zu bekommen. Herr, wir danken dir, dass du das Lamm Gottes bist, das unsere Schuld getragen hat. Wir wollen dir dafür alle Ehre geben und beten dich an. Amen.